Klausen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute bin ich ganz besonders aufgeregt, geregt und froh, weil ich verbunden bin mit einer wunderbaren Schriftstellerin, mit der ich schon lange mal sprechen wollte, mich aber nicht richtig getraut habe. Aber jetzt hat sie ein neues Buch und nun geht es los. Ich bin verbunden mit Helga Schubert über Zoom, die in Neumetteln wohnt. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ausgesprochen?
Richtig, ja. Aber zwei Bücher habe ich geschrieben.
Wir haben
jetzt
mehrere
zur Leipziger Messe. Nein, auch jetzt, die jetzt zur Leipziger Messe kommen, kommen zwei. Dieses, was Sie mit mir besprechen wollen und das, was Sie noch nicht gelesen haben und das ist über Anton Tschechow. Ja, das fällt keinem Menschen auf.
Sehr gut. Genau, also Helga Schubert, eine wunderbare Autorin. Ja. Heute will ich besonders sprechen mit ihr über das Buch Der heutige Tag und ich habe einige andere ältere mir natürlich auch angeguckt und durchgelesen, aber das neue über Anton Tschechow habe ich nur als Cover gesehen, aber nicht die Fahnen bekommen oder noch nicht richtig in der Hand gehabt. Das müssen wir aussparen, es sei denn, es ergibt sich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie es noch hören können, aber da wir eine ganze Reihe Hörerinnen und Hörern auch in der Schweiz haben oder Menschen, die Sie noch nicht kennen, will ich ganz kurz Ihre Geschichte, also ganz kurz erzählen und dann gucken wir, ob das in Ordnung war und dann geht's richtig los. Also geboren 1940, in Ostdeutschland aufgewachsen und geblieben, in den 1970ern angefangen zu schreiben und zwar ganz unterschiedliche Texte, Erzählungen für Kinder, für den Film, von Beruf Psychologin und Psychotherapeutin. Dann Ende der 80er aktiv im Sturz der, was Sie in Ihrem neuen Buch Die Diktatur der Gartenzwerge genannt haben, also der DDR. Dann, so habe ich es wahrgenommen, eine längere literarische Stille und dann plötzlich 2020 mit 80 Jahren groß auf die literarische Bühne zurückgekehrt. Sie haben einen großen Literaturpreis für Ihr Buch Vom Aufstehen erhalten, den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das war auch ein großer publizistischer Erfolg. Und wie ich weiß, hat dieses Buch sich nicht nur sehr gut verkauft, sondern einfach ganz viele Leserinnen und Leser gefunden, die dieses Buch lieben, was ja eigentlich nochmal einen Tick wichtiger ist. Und dann sind auch ältere Bücher von Ihnen wieder herausgekommen und nun ein ganz neues Buch, Der heutige Tag. Ich hoffe, das ist halbwegs in Ordnung für Sie als eine erste Orientierung für die, die Sie noch nicht kennen.
Ja, das Einzige, was nicht ganz stimmt, ist, ich bin 1940 in Berlin geboren, aber bin ja in Berlin aufgewachsen. Und Ostberlin wurde es ja dann erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und da ist meine Mutter leider in Ostberlin mit mir geblieben. Und dann auch leider die, die ich lieb gehabt habe, wollten dann auch nicht in den Westen. Und darum bin ich im Osten geblieben. Also ich bin eine Kreuzbergerin. Ich bin in Kreuzberg geboren. Das ist
genau,
wichtig
das,
für mich.
Ja, das ist für Sie wichtig und das muss ich mir selber immer auch nochmal ins Gedächtnis rufen, dass man sehr aufpassen muss, verschiedentlich Künstlerinnen und Künstler nicht auf ihre DDR-Existenz sozusagen zu reduzieren. Das ist jetzt die DDR-Autoren oder so. Will man nicht haben. Aber ich will kurz eine kleine Geschichte nur erzählen und einen freundlichen Gruß. Mein Kollege im Kulturbüro, Klaus-Martin Breskott, ist wirklich in der DDR geboren und aufgewachsen. Ja. Und er hat aber mir gerade erzählt und lässt Sie herzlich grüßen, weil er ein alter Leser von Ihnen ist, alte Bücher von Ihnen noch aus den 70ern. Und er ist ein ordentlicher Mensch und einmal im Jahr geht er sein Bücherregal durch und guckt, was wegkommt. Und dann nimmt er die Schubert'schen Bücher nochmal in die Hand und stellt sie schön wieder zurück und bewahrt sie, weil sich diese Bücher so für ihn so gut auch gehalten haben.
Das freut mich.
Nun wollte ich eigentlich schon nach dem Aufstehen mit Ihnen sprechen und dann dachte ich, oh Gott, da ist aber ein Riesenrummel über Sie hereingebrochen, viel Aufmerksamkeit. Da habe ich mich vornehm zurückgehalten und nun konnte ich nicht an mich halten und würde gern das neue Buch nutzen, um als dankbarer Leser, aber auch als interessierter Theologe mit Ihnen zu sprechen. Mir ist natürlich aufgefallen, dass es in Ihren Büchern und auch im Neuen jetzt nicht theologisches, aber doch christliches gibt, so eine schöne, feine Spur, ohne dass Ihre Bücher daraus sozusagen eine konfessionelle Literatur würden oder so etwas, das natürlich nicht. Mein Eindruck war, dass die Literaturkritik, die sehr freundlich zu Ihnen war, diese Spur so ein bisschen, na, wie soll ich sagen, sich ein bisschen davor gedrückt hat oder es ihr vielleicht ein bisschen peinlich war. Das hat man manchmal, dass Literaturkritik sich mit dem Thema Religion und Christentum etwas schwer tut. Ist das eine richtige Wahrnehmung oder bin ich da überstreng und überkritisch?
Es sind ja zwei Feststellungen. Also die eine ist die christliche Spur und die ist in mir wirklich da und ich bin selbst ein gläubiger Mensch und möchte natürlich nicht in den Büchern missionieren. Aber mir ist es von den Lesern und Leserinnen ganz oft gesagt worden und Menschen, die mich hier besuchen, gerade vorgestern war ein Pastoren-Ehepaar aus Hannover hier, die haben das alle gespürt und zum Beispiel Herr Gauck, der ja auch früher Pastor war, oder Herr Meckel, der nach dem Zusammenbruch der DDR dann Außenminister in der ersten frei gewählten Regierung war, der uns auch hier besuchte, oder Herr Eppelmann, das sind ja alles Pastoren, die mich ja nun schon über 30 Jahre auch persönlich kennen. Und da kriege ich von denen auch immer wieder gespiegelt, dass ich praktisch zu ihnen gehöre. Also, obwohl ich natürlich einen ganz anderen Beruf habe, aber es ist dieser Grund und es ist auch diese Gemeinsamkeit der Situation in der DDR, der Sicht auf diese DDR damals und so, die doch verbindet und die mich auch froh macht. Also da bin ich gar nicht allein in der Richtung. Und in der Literatur habe ich das natürlich absichtlich jetzt nicht so stark hervorgebracht, weil ich ja doch eine Schriftstellerin bin und ich möchte ja nicht irgendwie eine Überzeugung oder einen anderen Menschen abschrecken oder so, sondern ich möchte eigentlich eine Grundüberzeugung, meinetwegen der Geborgenheit oder des Einverstandenseins mit dem Leben, die habe ich innerlich ganz stark. Die bezieht sich jetzt in mir persönlich auf Gott und auf Christus, aber das muss ja bei anderen Menschen nicht so sein. Und die haben aber auch manchmal ein Geborgenheitsgefühl im Leben und sind immer ganz froh, wenn ich sie nicht missioniere. Also das ist vielleicht so. Und dann die zweite Frage war, ob mir aufgefallen ist, dass die Literaturkritik in der Beziehung, also die Literaturkritik in Deutschland diese Spur nicht aufnimmt. Und das wird ganz genau dasselbe sein, was auch in mir ist, die wollen mich nicht festlegen, jetzt auf eine christliche Autorin. Und das ist eigentlich ganz schön, weil die auf meine Literatur eingehen. Und es wird aber in Zwischenfragen immer wieder gemacht und dann bin ich immer sehr interessiert, ob das dann auch rausgeschnitten wird, wenn es dann gesendet wird oder wenn es gezeigt wird. Also zum Beispiel das letzte große Interview, das ist ja vom Spiegel mit mir geführt worden, das waren 4 Seiten. Der vorigen Woche und da hat die Redakteurin, eine junge Redakteurin, mich das auch gefragt. Und ich habe nicht mal Ja gesagt, sondern ich habe sogar sofort ein Beispiel gebracht, das aber ein Ja war. Also man ist merkwürdig, ich selbst habe da gar keine Hemmung, das zu sagen, aber ich weiß, dass man besonders auch im Osten in einer Diaspora lebt und ich möchte ja nicht mutwillige Leser von vornherein vertreiben.
Genau, nein, das kann ich total gut verstehen. Literatur appelliert ja immer, wenn sie zu eindeutig auf diese oder jene Botschaft festgelegt wird. Nichtsdestotrotz gewinnt Literatur, wenn die Autorin etwas will mit ihren Büchern oder auch irgendwie eine innere Überzeugung hat. Vielleicht zwei Assoziationen. Mit Rainer Eppelmann habe ich Anfang des Jahres auch ein Podcast-Gespräch geführt, aber da in direkt nebeneinander sitzen in Berlin. Das fand ich sehr, sehr eindrücklich und auch deshalb so wichtig, weil uns auch diese DDR-Geschichte, also jetzt Westdeutschen, echt nicht bekannt ist oder sie nicht interessiert oder sie auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und da eben das Christliche doch eine wichtige Rolle gespielt hat, also für ihn sozusagen als Kurzformel Kirche, als Schule der Demokratie. Und dann habe ich aber auch über den großen Teich gedacht, eine Autorin, die ich sehr gerne gelesen habe in den vergangenen Jahren, die ich noch mal ganz anders, aber doch sehr intensiv sich mit christlichen Themen befasst, und zwar auch mit so einer Normalität des Christlichen, Marilyn Robinson. Ich weiß nicht, ob Sie von der mal was gelesen
Nein,
haben.
leider noch nicht. Werde ich tun.
Also das ist ein Ticken jünger als sie, aber auch wirklich eine weise alte Dame und tolle Autorin. Und ich finde es deshalb interessant, weil entweder Religion, Christentum nicht vorkommt oder in Romanen so ein bisschen ist der Pfarrer dann die lustige Figur.
Ja.
Und das ist bei Ihnen nicht. Okay. Gehen wir auf das.
Doch, bei mir kommen Pastoren richtig vor im
Richtig
jetzigen.
vor, aber nicht als
Ja.
Karikaturen, meine ich.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Sondern als.
Das hängt aber mit meiner Dankbarkeit zusammen, weil ich in den letzten Jahren der DDR wirklich von ganz differenzierten Leuten eingeladen wurde, die immer Pastoren waren. Das waren Studentenpastoren in Dresden, in Berlin. Das war die Buchhändler-Tagung der Evangelischen Akademie im Stephanusstift. Also die Evangelische Akademie immer, immer hier in der Dorfkirche der Pastor. Da habe ich an der Kanzel stehen dürfen und habe als Honorar ein Kaninchen bekommen. Das lebte noch und dann haben wir es leben lassen. Aber weil die ja arm waren damals auch und so. Also ich bin so und strahlend und da hat mich dann der Pastor gefragt: Was meinen Sie? Wir sind so eine kleine Stadt, sollten wir auch auf die Straße gehen nach dem Gottesdienst am Montag? Ich will damit sagen, das sind für mich ganz nahe, verständliche Leute, die viel mutiger waren als wir meisten, aber da stand ja auch bei denen die evangelische Kirche dahinter, ne? Also das ist Eppelmann, bin ich persönlich dankbar. Mein Sohn ist in der jungen Gemeinde gewesen, der war dann auch in dieser Gruppe Eppelmann, wo man dann die Blueskonzerte hörte und das war alles so unkonventionell und dann gab es da für junge Leute in der evangelischen Kirche in der DDR-Zeit so Zusammenkünfte, da haben die Spiele gemacht, die sie natürlich von der Sozialarbeit aus dem Westen dann gehört hatten, dass man auf den Tisch sich stellt und dann lässt man sich nach hinten fallen und das Gefühl der Geborgenheit, das sind alles solche Sachen. Die waren in der Freien Deutschen Jugend, in der Jugendarbeit der Jugendorganisation in der DDR eben nicht üblich. Das ist alles etwas, was sehr, sehr ähnlich machte in den Biografien. Ja, das ist vielleicht nochmal
Okay.
eingeschoben.
Jetzt schauen wir auf das neue Buch mit einem kurzen vergleichenden Blick auf Ihr sozusagen erfolgreichstes Buch vorher vom Aufstehen. Dieses Buch vom Aufstehen erzählt ja, ist ein ganzes, ist ein Lebensbuch. Es erzählt einen langen, langen Weg, Ihren Weg und Ihrer Beziehung mit Ihrer Mutter, die nicht ganz einfach war. Der heutige Tag hat natürlich auch Erinnerungen an früher, ist aber weniger ein Lebensbuch, sondern, so wie Sie es gesagt haben, ein Stundenbuch.
Ja.
Können Sie mal erklären, wie Sie auf diese schöne Assoziation zum Stundenbuch gekommen sind?
Das habe ich meiner Lektorin zu verdanken, die wiederum auf einer Idee, die ich hatte, fußte, die Maria Ebner vom DTV. Ja, ich habe also jetzt eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben wollen über meine Großmütter, dann bin ich stärker, immer stärker in die Gegenwart geschubst worden von meiner Seele und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich etwas, das möchte ich gerne verstehen, das möchte ich schaffen, das möchte ich auch schreiben, da möchte ich mich retten in das Schreiben über diese Pflegesituation. Ich hatte mir fest vorgenommen, wir sind auch beide kirchlich verheiratet, in guten und in schlechten Zeiten. Das wollte
Sie
ich
und Ihr Mann,
ernst
genau,
nehmen.
das muss man vielleicht mal
Ja,
kurz
wir
erklären.
beide.
Sie und Ihr Mann und Sie pflegen zu Hause Ihren
Ja,
jetzt, ich glaube, 96
sechs
Jahre
und vorige
alten
Woche ist er 96 geworden, ist zum Teil dement, ist schwer krank, ist schwer herz- und nierenkrank, ist sauerstoffpflichtig, hat einen Blasenkatheter, liegt auch meistens muss 25 Tabletten täglich nehmen und ich mache die 24-Stunden-Pflege mit Hilfe eines Pflegedienstes, der aber nur 20 Minuten morgens kommt. Ein sehr, sehr guter Pflegedienst, der ihn wäscht und das ist für mich so schön, weil das immer der Einbruch des normalen Lebens ist in mein Leben. Die haben kleine Kinder und die setzen sich, wenn sie ein bisschen Zeit haben, noch hin und trinken ein Tässchen Kaffee mit. Die sind ja wirklich GPS zu orten und müssen schuften und müssen geteilten Dienst machen und sind aber viel lieber im ambulanten Pflegebereich als im stationären, weil sie doch ein bisschen mehr privaten Kontakte haben. Das sagen mir die Schwestern immer und die kommen sehr gern zu uns. So. Und ansonsten habe ich jetzt sehr viel gelernt. Seit 2017 hat mein Mann diesen Pflegegrad. Seit 2017 kommt auch der Pflegedienst. Diese 20 Minuten am Tag, also 23 Stunden und 40 Minuten, bin ich für ihn zuständig. Und Wenn ich so wie jetzt mit Ihnen im Podcast spreche, bin ich in meinem Arbeitszimmer und habe ein ganz großes Schild an sein Bett gemacht, wo ich bin, weil er das eventuell vergisst und dann ist schon passiert, dass er mich dann sucht und aus dem Haus gerollt ist. Er ist auch im Rollstuhl. So, das ist erstmal die Situation. Und ich wollte also ein Buch darüber schreiben, das nicht klagt. Und das aber auch nicht entmutigt. Das soll auch kein Horrorbuch sein und keine Sensation. Und ich hatte die ganz strengen Maßstäbe, die ich an meine eigene Literatur habe, die muss nämlich unbedingt unpathetisch sein, die wollte ich jetzt auch anlegen, diese Maßstäbe. Und das alles zusammen hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, ich schreibe das Buch über meine Großmutter nicht weiter. Dazu gab es schon einen Buchvertrag mit dem Deutschen Taschenbuchverlag. Die haben voller Vertrauen mit mir nämlich einen Buchvertrag abgeschlossen, weil das Buch vom Aufstehen 21 Auflagen hatte. Und das ist für eine 83-Jährige ja doch relativ ungewöhnlich in einem Jahr. Und da haben die gedacht, so, also diesen Vertrag schließen sie. Jetzt habe ich denen ehrlich gesagt, dass ich jetzt was ganz anderes schreibe. Und sie sollen noch bitte den Vertragstitel ändern. Und als sie gehört haben, was ich da machen will, da haben sie wiederum Vertrauen zu mir gefasst und haben gesagt, nee, dann schreiben Sie das Buch, Sie kriegen einen neuen Vertrag und die Großmütter sollen aber auch geschrieben werden. So bin ich also in der ganz glücklichen Lage, mit einem Netz zu arbeiten. Und dann habe ich auch eine tolle Lektorin, die Maria Ebner, die also mich schon, die ist erst Anfang 30, die hat mich auch schon beim ersten Buch im DTV, also beim Aufstehen, hat sie mich auch betreut. Da war sie auch 3 Tage hier bei uns im Norden. Da haben wir mit den Laptops nebeneinander gesessen und die Reihenfolge noch verändert, weil ich ja immer in Episoden schreibe. Das kann man machen. Also bei der Art, die ich schreibe, das sind immer abgeschlossene Episoden, die einen gemeinsamen Sinn eigentlich ergeben sollen und hoffentlich auch ergeben. Und das ist jetzt auch wieder so gewesen. Da war sie auch wieder 3 Tage da und da haben wir auch an der Reihenfolge was geändert. Und dann habe ich begonnen, jeden Tag zu schreiben, aber literarisch zu schreiben, nichts Tagebuchmäßiges. Und das haben wir dann ebenfalls in dieses Buch einbezogen, wieder die Reihenfolge geändert und so ist das dann entstanden. Ne? Es ist das andere, habe ich zurückgestellt, das diktiert mir aber jetzt schon wieder, meine Großmutter diktiert mir schon wieder den Text, die eine. Die andere eben nicht. Und darüber wollte ich ein Buch schreiben, dass die eine einen Einfluss hatte und die andere nicht. Und was hat die, die eigentlich keinen Einfluss ausübte, eigentlich auch mit mir gemacht? Also das interessiert mich eigentlich. Das ist also keine Familiengeschichte, sondern das ist so eine Geschichte, die ja so schon am Ende des 19. Jahrhunderts beginnt. Das sind ja Leute, die sind 1887 und 88 geboren. So, da wollte ich eigentlich diese ganze Frauensituation auch über die Nazizeit hinweg in der Nachkriegszeit, das wollte ich gern beschreiben und wieder nicht missionarisch und nicht belehrend. So, das wird das
Okay.
nächste sein. Und das jetzige ist ganz, weil ich wusste, das ist es, weil ich ganz sicher wusste, dass ich jetzt nicht alles, was ich jemals schreiben möchte, jetzt in dieses Buch pressen muss, weil ich diesen Rückhalt vom Verlag hatte, der sagte, das können Sie, lassen Sie sich Zeit und dann machen Sie das danach und der Vertrag steht, wir stehen zu Ihnen und so. Das ist auch eine Art von Geborgenheit, eine berufliche Geborgenheit, in der ich jetzt lebe. Das ist wunderbar. Also, dass ich ganz ruhig schreiben konnte, die einzige Angst hatte der Verlag, dass ich da nicht fertig werde bis zur Drucklegung, weil ich immer wieder neue Texte lieferte, wissen Sie? Und dann habe ich gesagt, so, dann werde ich mal den Schluss noch ändern. Dann haben sie gesagt, nein, den Schluss, der muss bleiben und so. Also der Verlag hatte die ganze Zeit immer Anteil genommen, das muss ich sagen.
Das finde ich auch,
Rückhalt
ja, das
und
finde ich auch
Anteil.
total wichtig. Und das macht sich nicht jeder bewusst, der ein Buch liest, sondern meistens denkt man, da sitzt Helga Schubert in ihrem Dachstübchen und schreibt einsam vor sich hin, sondern auch, ich kenne das von Sachbüchern, wenn ich welche schreibe, aber auch bei literarischen Texten ist es ein gutes Zusammenarbeiten im besten Fall. Und am besten hat man eine gute Lektorin, mit der man richtig arbeiten kann und die einem auch mal was sagt und die einem vor allem Rückhalt gibt. Das ist
Und die
schön bei
nicht
Ihnen.
konkurriert. Wissen Sie, das ist auch wunderbar. Die macht nicht heimlich, die schreibt nicht heimlich und denkt, diese doofe Ziege, was die da wieder. Und so, wenn ich bloß endlich auch selber schreiben würde oder so, die einem unbewusst vielleicht auch den Mut nimmt, sondern das ist, ich habe noch zusätzlich ein großes Glück, denn diese Lektorin Maria Ebner ist eigentlich, ich bin ihr zugeordnet worden, nach dem Bachmann-Preis, dass sie dieses nächste Buch betreuen soll. Und sie hat eigentlich ist für französische Literatur zuständig. Das fand ich so toll. Sie hat einen ganz anderen Blick noch über die Grenze der deutschen Gegenwartsliteratur hinaus. Und nun kam ich da. Immerhin ist ja meine Großmutter auch Elsässerin, also ein ganz klein bisschen Französisch ist auch in mir. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Ich wurde nicht dauernd mit den Größen der deutschen Literatur verglichen, auch nicht mit den Größen der deutschsprachigen Literatur, sondern es kam noch was ganz anderes da rein. Das hat mir gut gefallen.
Ah, das finde ich einen schönen Hinweis. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sozusagen nachträglich hineinfantasiere. Es gibt sowas, es hat was Leichtes und was Klares und auch was Bündiges. Es ist ja keine dicken Bücher schreiben Sie. Aber auf die Sprache und die Einfachheit will ich gleich nochmal, später nochmal kommen. Jetzt vielleicht noch erstmal zu dem kurzen Stichwort Stundenbuch. Es ist eben ein Buch über den jeweils heutigen Tag, also eine Konzentration auf den Moment, in dem Sie sind, und sehr stark sind all diese Mosaikstücke, die Sie schreiben, die, also für mich haben Sie mich besonders beeindruckt, wo Sie Handgreiflichkeiten, konkrete Details aus Ihrem jetzigen Leben, wo Sie alleine mit Ihrem Mann zusammenleben und ihn pflegen, wo sehr viel deutlich wird, also dann aus dieser im Moment des
Ja.
Pflegenseins. Und das Stundenbuch ist ja eigentlich eine alte Gattung
Ja,
des
habe ich vorhin nicht
Andachtsbuches.
beantwortet.
Des
Ja, Ihre.
Andachtsbuches,
Ja.
dann nochmal verbunden, dann wurden die immer kostbarer mit immer schöneren Buchillustrationen.
Illustrationen, ja.
Sie haben ein schönes Cover, aber Bilder sind leider nicht drin. Aber vor allen Dingen diese Fokussierung auf den jetzigen Moment. Und das ist meine vielleicht nächste Frage. Wenn man in einer so intensiven Situation drinsteckt wie Sie, also das kenne ich nur als Pastor bei vielen Menschen, man ist in der Pflege drin und eigentlich versinkt man darin. Es ist ja auch, hat auch viel mit Überforderung, also mit gefordert sein zu tun, oft auch mit Überforderung. Und Sie schreiben jetzt eben nicht über ein fernes Thema, sondern über das, was jetzt ist. Da habe ich mich gefragt, wie finden Sie oder wie haben Sie den Abstand gefunden? Denn wenn man drüber schreibt, muss man doch ein bisschen zur Seite treten. Oder
Ja.
war das gerade das, was Ihnen am Schreiben auch gut getan hat, vielleicht?
Also, das ist eine wichtige Frage und die habe ich mir gestern beantwortet. Da war eine Journalistin da, die mich das fragte. Das liegt ja nahe, nicht? Ist das nicht indiskret? Was ist denn? Haben Sie direkt reagiert? Ist das nicht tagebuchartig oder so? Und es ist ja nicht tagebuchartig, wie das kommt. Und da ist mir zum ersten Mal eine Antwort entstand in mir. Bin ich also dankbar für diese Frage, weil es tatsächlich schon ganz lange in mir ist, dieses Thema. Und zwar ist es jetzt zwar virulent geworden, weil ich jetzt auch noch viel stärker gefordert bin, aber das Hauptsächliche an meinem Denken war ja die Angst vor dem Verlust meines Mannes. Das habe ich tatsächlich, so wie Anna Segers gesagt hat, 15 Jahre nach dem Ereignis. Sie hat immer gesagt, Anna Segers hat gesagt, man kann erst schreiben, wenn das Ereignis, über das man schreibt, 15 Jahre etwa, nicht, vorbei ist. So. Und ich habe gedacht, so im selben Jahr ist das ja alles, was ich schreibe. Aber ich habe wirklich im Jahr 2006 den Anlass gefunden jetzt für mein jetziges Buch. Und das war wirklich, wo ich eine Nacht lang fast geschrien habe vor Verzweiflung. Da hat er einen Hinterwandinfarkt gehabt. Niemand hat ihn entdeckt. Ich habe in der Klinik darauf bestanden, dass die Ursache gesucht wird. Die haben gesagt, es ist nichts im EKG zu sehen. Und dann habe ich gesagt, dann müssen Sie Labor machen, bitte. Und die war ganz unwillig, die Aufnahmeärztin, weil draußen Schädelbrüche waren und die Sirenen der Der Krankenwagen, es war eine Notaufnahme. Ich habe gesagt, ich bestehe darauf, dass sie jetzt Labor machen. Und dann war es ein laufender, er war im Sterben, das war ein laufender Hinterwandinfarkt, der im EKG nicht zu sehen ist. Und er hatte den zehnfachen Troponinwert. Das bedeutet, es starben Herzzellen ab und er musste sofort operiert werden. So. Und in der Nacht, dann war noch ein Ödem, dann ist noch Wasser in den Mund gekommen aus der Lunge und das war also alles ganz dramatisch. Und das war die Situation, die so schlimm ist es nie wiedergekommen in meinem Leben. Dieses Bewusstsein, diesen geliebten Menschen, den aus heiterem Himmel, ja, verlierst du ihn und in dieser Einsamkeit wirst du sein und sowas alles. Und da habe ich Gott gebetet, eine ganze Stunde, er soll uns noch Zeit geben. Und ich habe in der Nacht plötzlich gewusst, das ist jetzt ist die Gefahr vorbei. Und das hat mir dieser Oberarzt am nächsten Tag bestätigt. Sie haben noch mal Wasser abgesaugt aus seinem Mund und der Puls war 140. Und also es war wirklich am Sterben nach der Operation noch. Und ich habe dann die ganze Zeit eigentlich gewusst, dass es jetzt ein Leben auf Abruf ist von ihm. Und dann haben wir die Wohnung in Berlin aufgegeben, 2 Jahre später, weil wir da nicht mehr hinfahren konnten, Rollstuhl und so weiter. Und jetzt haben wir einen ganz wunderbaren Hausarzt, der kommt zu uns nach Hause, der mir also seit Jahren immer zu sagt, ich soll loslassen. Und das ist jetzt ja nun wirklich ein Wunder, dass er noch lebt und so. Und jetzt geht es ihm besser. Und das ist eben so, mir geht es auch besser. Und ich denke eben jeden Tag daran, dass es der letzte Tag sein könnte. Und das ist schon eigentlich etwas, was mich um Jahre älter gemacht hat, innerlich. Und der eigene Tod, da denke ich, er sagt, mein Mann sagt immer, naja, hoffentlich stirbst du nach mir. Ich warte dann da oben und werde zu Gott sagen, da ist sie. Also er denkt hundertprozentig, ich werde nach ihm sterben. Und das ist aber ja gar nicht so sicher. Ich hatte ja auch schon Krebs. So, also es ist tatsächlich, wie Anna Segers fordert. Es sind 15 Jahre vergangen, bevor ich dieses ganz Existenzielle und dieses, wohinter alles andere zurücksteht, alles Eitle und alle Erwartungen und ans Leben und an gutes Essen oder an Reisen oder so, es steht einfach dann alles dahinter. Und es bleibt trotzdem ganz reich. Und als mir das klar wurde, da konnte ich dieses Buch schreiben. Ja, so war das.
Sehr schön, ja,
Die,
das.
an ganz kurzer Zeit habe ich das dann geschrieben. Ich habe immer noch gezögert. Ich dachte immer, vielleicht habe ich noch andere Lebenserkenntnisse und vielleicht wird noch irgendwas passieren, was noch viel interessanter ist im Erzählen, fürs Erzählen. Und dann habe ich mit einmal gemerkt, das ist ein unendliches Buch. Ich könnte immer weiterschreiben, ja. Ich habe gestern den Brief eines Schweizer Herrn bekommen von einer Literaturzeitschrift, der hat gesagt, er dankt mir für eine buchlange Liebeserklärung, hat er geschrieben. Und da dachte ich, das ist eigentlich gut verstanden, ein ganzes Buch,
Ja,
aber es könnte weitergehen. Und es ist
das.
auch von anderen. Es ist nichts, was ein anderer nicht erlebt. Ich habe gar nichts Außergewöhnliches erzählt.
Das finde ich schön, weil vielleicht Menschen erstmal zurückscheuen, wenn man ihnen sagt, das ist ein Buch über Alter, Krankheit, Pflege und Sterben. Es ist vor allen Dingen ein Buch über die Liebe, eine vielleicht nicht immer ganz einfache, aber doch sehr große Liebe zwischen Ihnen und Ihrem Mann. Und deshalb war auch mein Eindruck, passt es so gut, dass sich wie von selbst, jetzt nicht ein ethisches Anliegen formuliert, aber doch irgendwie eine Haltung deutlich wird, in der Sie sagen, und Sie werden ja auch manchmal konfrontiert mit der Vorstellung, kann man das nicht abkürzen und mal loslassen, und das Loslassen kann man ja auch befördern, wo Sie sagen, nee,
Genau.
darf ein Leben, das war eine schöne Formulierung, darf ein Leben nicht ausatmen dürfen. Das ist jetzt ja kein Plädoyer für oder gegen, keine Ahnung, Medizin am Lebensende, aber es ist ja doch ein Liebesbuch, das doch nochmal den Blick auf das Leben und damit auch auf das Sterben verändert.
Ja, weil es nicht zu Ende ist mit dem Sterben. Und das ist Und das muss man auch dem Sterbenden, glaube ich, vermitteln, dass es ja nicht zu Ende ist. Man selbst verliert den anderen, wenn er stirbt, aber er selber verliert ja sein Leben, denkt er. Und dann dieses, ich muss meinem Mann manchmal täglich erzählen, wie es war, als ich am Bett meiner Großmutter saß. Da war ich 16 Jahre alt. Und meine Mutter, die ja Rotkreuzschwester war und wusste, dass das schon das Sterben ihrer Mutter ist, hat zu mir gesagt, wenn sie tot ist, ruf mich bitte an. Also ich war 16, das war mein erster Ferientag. Und ich war also bei ihr, als sie starb, und ich habe ihr die Hand gehalten. Und sie hat mich auch verwechselt mit ihrer großen Schwester. Ich habe ihr nicht widersprochen. Und die Diakonieschwester, die dann kam, als meine Großmutter gestorben war, die hatte einen Schlüssel, weil ich ja immer sonst in der Schule war. Das war ja nur der erste Ferientag. Die hat mich umarmt und hat damals zu mir gesagt, das hast du richtig gemacht, dass du sie nicht verbessert hast. Sie hat jetzt gedacht, sie geht heim zu ihrer Schwester. Und das sind Sachen, also da war ich 16, ich glaube, da bin ich in dem Moment um 10 Jahre älter geworden und habe für immer vor dem Tod meine Angst verloren. Und zwar nicht nur vor meinem eigenen Tod, sondern auch vor dem Tod eines geliebten Menschen, weil die nicht weg war. Die ist einfach nicht weg. Und dann macht man das alles, also mit Beerdigung und Sarg aussuchen. Ich rief meine Mutter an, die sagte, dann gehst du zum Beerdigungsinstitut und dann machst du Kartoffelsalat am so und so vielten, wird die Beerdigung sein und dann lädst du die und die ein mit einer Karte. Habe ich auch alles gemacht. Und dann war da immer meine Oma noch, nicht? Die war ja da innerlich und die ist nicht weg. Das ist die Klärchen, die ich jetzt praktisch 70 Jahre später werde ich die in einem Buch beschreiben. Und die hat nie irgendeinen Einfluss auf mich ausgeübt, mich nie ausgeschimpft. Die war immer da, wenn ich aus der Schule kam und hatte was zum Essen gemacht oder so, war aber immer da und hat mich überhaupt nicht gelenkt. Und die ist aber immer noch da. Also ja, es ist alles in einem. Und das ist ja für den, der stirbt. Also mein Mann möchte das immer wieder hören. Ist sie denn erstickt oder wie war denn das oder so? Weil nie war, er war Soldat, aber er war nie bei einem sterbenden Menschen dabei. Und ja,
Es ist
das
in
vielleicht
Ihrem
als
Buch viel
Antwort.
innen, aber das teilt sich ja mir als Leser mit und bringt mich auf nochmal eine andere Frage. Das, was Sie für sich klären, ist etwas, was in diesem neuen Buch, aber ich habe es ganz viel gehört von Menschen, die vom Aufstehen gelesen haben, bei ihren Leserinnen und Lesern auch etwas auslöst. Also, und zwar auch etwas, was noch etwas anderes ist als literarischer Genuss. Also ich sage mal so ein paar Stichworte wie Trost, Vergewisserung, Einübung in Menschenfreundlichkeit, Hoffnung, Einverständnis, Dankbarkeit. Nun
Verzeihung, wird mir oft gesagt, Verzeihung.
Verzeihung, ja. Also weil natürlich vom Aufstehen handelt auch davon, wie Sie das Verhältnis zu Ihrer Mutter klären und ihr verzeihen oder nicht verzeihen oder sich selber verzeihen im Verhältnis zu ihrer Mutter, das ist etwas, was viele Menschen beschäftigt. Nun will ich sie jetzt nicht gleich so vereinnahmen, aber mir kam so ein Wort wie seelsorgerliche Literatur in den Sinn,
Ja.
ohne dass ich damit den literarischen Eigenwert klein machen will. Aber das war sozusagen mein Eindruck, auch bei dem neuen Buch, ein Buch, das von dem man etwas für sich mitnimmt, obwohl sie nur in Anführungszeichen nur über sich selber schreiben.
Ja. Ja, ich bin auch von ziemlich vielen Kirchen eingeladen worden, schon vom Aufstehen. Also fange ich mal im Norden Deutschlands an, von der Kirche Altenkirchen, von Herrn Ohm, der macht da ganz tolle Kulturarbeit. Das liegt nun vielleicht auch nahe, seine Frau ist Gefängnisseelsorgerin in Stralsund. Also, dass sie überhaupt eben sehr viel über sowas alles beide nachdenken. Und hat sich mein Enkel, der dabei war bei der Lesung, hat gleich gefragt, ob er mich wohl morgen taufen würde. Hat er auch gemacht, ja, nachdem er den Amtsbruder im Wohnort meines Enkels
Der ist auch
gefragt
Rügen,
hat.
nicht? Der
Ja,
Kollege Ohm.
Nordeisen, ganz toll. Wer
Da bin ich
hier zuhört,
eingeladen. Im Sommer darf ich da lesen. Sehen Sie mal,
ja,
gehe ich in
also
Ihre
wenn.
Fußstapfen
Ja,
stapfen.
und er hat mir jetzt auch geschrieben, ich soll auch Termine ihm sagen, er will mich auch einladen, jetzt im Sommer wieder. Also jeder und jede, die diesen Podcast hört, kann ich nur ermutigen, mal nicht nur in Sassnitz zu bleiben, in diesen schönen anderen Bädern, sondern einfach mal nach Norden zu fahren. Und da ist die Kirche in Altenkirchen. Und dieser Pastor hat doch tatsächlich einen Vorgänger, Kosegarten. Er ist also auch der deutschen Literatur sehr verpflichtet und hat in seinem Garten etwas, was ich noch nie gesehen habe, an den Hecken. Und am Zaun und so weiter hängen alles regensicher verpackte Gedichte von Celan bis zu vielen anderen wunderbaren Dichtern. Und das ist so ein richtiger Kulturpastor, ja. Aber nur in Klammern. Also da geht's los und dann war ich in Hamburg-Ottensen, wo der Klopstock liegt. Und da ist der Pastor so stolz, dass er da den Klopstock hat und die beiden Frauen von Klopstock. Und das ist alles, oder Ribnitz-Damgarten. Das ist auch so eine tolle Kirche. Da ist es der Eingang zum Darß. Also es ist Pastoren und Pastorinnen haben sich zu meiner ganz großen Freude auch angesprochen gefühlt. Ja, die machen ja die Palmsonntagswanderung zu uns, die Pastoren aus dem Nachbardorf Dambeck. Ich sage, na, sie wissen ja, dass sie mich mal beerdigen müssen, dann muss sie immer lachen. ja, oder unser Gemeindepfarrer kommt. Also das sind die Leute, die sich auch eigentlich zu Hause fühlen, muss ich sagen. Ich fühle mich da auch zu Hause in diesem Denken. Und ja, dann kommt von der Caritas, die haben ein Jubiläum in Güstrow in der Barlachstadt, dann kommen die alle her und dann sagen sie Bescheid. Ich soll dann dahin, aber ich sage, ich kann nicht weg. Dann kommen die alle in unseren Garten und dann bringen sie Kuchen mit und dann, ja, wir haben noch Leute mitgebracht aus Rügen und es ist so, im Grunde genommen ist das so ein bisschen, wie das auch in der DDR war, dieses sehr unkonventionelle mit diesen großen Kaffeekannen, ja. Und das hat auch was Heiteres. Und dann will ich gleich noch sagen, ich das vergesse. Ich habe im ZDF mal im Kirchenfunk, also es war im Fernsehen natürlich, was sehr Interessantes gesehen. Da wurde über eine Initiative einer Frau gesprochen, die konnte eigentlich nicht über den Tod ihrer beiden Söhne hinwegkommen durch Unfall. Und die hat eine Scheune gehabt und mit Hilfe der Kirche gleich in der Nähe des Pastors dort hat sie einen Sonntag angeboten. Jeden Sonntag konnten die kommen, die Leute auch an einzelnen Tischen. Sie mussten nicht in Gruppen da sitzen und dort Kaffee trinken. Man wusste, dass man um 3 da hinkommen kann, wenn man trauert. Und außen an die Wand hat sie mit großen Buchstaben geschrieben, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das hat mich so erschüttert im positiven Sinne, ja. Erstmal habe ich in meinem Buch darüber berichtet und dann habe ich gedacht, wenn ich tatsächlich die Zweite bin bei uns beim Sterben, dann mache ich sowas auch. Ja. Habe ich unserem Pastor schon gesagt. Ja.
Ja, vielen Dank. Also das freut mich natürlich, wie viel Gemeinschaft aus so einem Buch wird
Ja,
und dass das
ja,
auch in der
ja.
Kirche auch eine und bei den Kolleginnen und Kollegen auch so eine Resonanz findet. Damit das jetzt nicht zu erbaulich wird, will ich auch darauf hinweisen, dass ihr Buch ja auch harte Passagen enthält. Da ist von Verzweiflung die Rede, da ist von Zorn die Rede, da gibt es böse Gedanken, also wie man sie ja hat, dass man
Ja.
irgendwie auch schon mal über nachdenkt, über die positiven Folgen des eines
Das
Todes, des
Alleinseins,
Pflegefalls
ja.
und so. Aber auch
Und dass man schlechtes Gewissen hat, wenn man das
schlechtes
denkt.
Gewissen, dass man nie genügt, dass genau all diese Dinge finde ich aber auch so wichtig, weil das bei all denen, die mit einer solchen Situation sind oder gewesen sind, manchmal ist ja auch eine
Schlechtes
Klär- und
Gewissen haben
Nachklärung,
die, ja.
schlechtes Gewissen, auch Zorn, Aggression in der Pflege gibt es auch, dass man sich nicht so allein fühlt, sondern von ihrem Buch dann auch verstanden fühlen kann oder so ein Buch
Ja.
so eine Brücke sein kann, über
Ja,
Dinge, die
das
man
so, das,
sonst nicht so gerne ausspricht.
Ja, das hoffe ich. Also, was ich nie hatte, was aber manche Menschen wohl auch haben, ist Ekel. Ich habe überhaupt keinen Ekel. Und das hilft mir sehr. Da würde ich aber gar nicht stolz drauf sein, weil ich ja schon meine Großmutter auch gepflegt habe. Da war sie ja war ich 15. Habe ich alles von Stuhlgang über Erbrechen, alles das habe ich ja gemacht und ich war allein mit ihr. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich, und mit ihrer schwarzen, bestrahlten Brust, und die war inoperabel, und in den Höckern am Rücken hat sie Knochenmetastasen gehabt und so. Und da hat mich das Erbarmen so gepackt, ja, dass ich überhaupt keinen Ekel habe. Ich hätte vielleicht auch Medizin studieren sollen, aber nur ist es so gekommen, das finde ich eigentlich auch schön. Aber das haben ja manche wohl. Und da kann man nur ermutigen, dass man dann eben den Pflegedienst bitten kann. Und für den kranken Menschen, diesen erbarmungswürdigen, pflegebedürftigen Menschen, den man jetzt da hat, ist es so eminent wichtig, dass ein Mensch da ist, der ihm manchmal einfach nur die Hand hält. Und das ist jetzt für meinen Mann schon, ja, wie lange bist du bei den Podcastern beschäftigt? 90 Minuten. Das hat er sich auf der Uhr ganz genau, wann ich dann wiederkomme. Obwohl ich ja im selben Haus bin. Ich gehe überhaupt nicht einkaufen. Das machen alle. Ich verlasse dieses Haus nicht. Und wenn dann, nur wenn eine echte Krankenschwester hier ist. Und das will ich nur sagen, das ist das Allerwichtigste. Und wenn jemand ein schlechtes Gewissen hat, jetzt habe ich geschimpft oder ich war ungeduldig oder ich war erschöpft oder ich habe geweint oder so, es überwiegt ja total die Gegenwart des anderen, dass der einfach da ist und dass man auch sagen kann, kannst du mir mal Schmerzmittel geben? Und da muss jemand nicht klingeln und dann hat die Krankenschwester vielleicht gerade Mittagspause oder muss auch mal eine Pause machen und hat ein Schild vor der Tür. Das ist ja alles nicht zu Hause. Und da ist jemand da, vor dem muss man sich nicht schämen und da muss man nicht bitten. Also ich wünsche mir sowas auch für mich, aber ich bin nur 13 Jahre jünger. Also mein Mann hat zu mir gesagt, wenn es dir mal so schlecht geht wie mir, dann mache ich das auch für dich.
Sehr schön.
Ja, ist natürlich ganz unmöglich, kann kaum aufstehen. Er würde ja nicht an einen Schrank nach oben kommen, um eine Tasse rauszuholen. Also es ist gar nicht möglich, aber allein schon der Gedanke ist doch sehr nett. Und der ist ja auch bei allen, die zu pflegen sind, die wollen auch ihre Würde alle behalten und haben es auch verdient. Sind alle berufstätig gewesen, haben für andere was gemacht, haben Kinder großgezogen und sie ernährt und alles gemacht. Und jetzt sind sie da und überlegen, ob ich jetzt wohl rufe oder nicht, störe ich jetzt oder nicht. Man muss einfach nur denken, das alles könntest du auch sein. Das könntest du, genau an der Stelle könntest du liegen. Und dann ist alles vorbei an Vorbehalt und Ekel und allem, weil man ja der ist, der andere. Ja.
Würde ich gerne mal den Blick werfen auf zwei, na, vielleicht noch einen Gedanke dazu. Ich hatte mich vor kurzem mit einer alten Dame unterhalten, die lange, lange in der Pflege gearbeitet hat und auch junge Pflegerin ausgebildet hat. Und deren Hauptpunkt war, eine wesentliche Ursache für Gewalt oder Aggression in der Pflege ist Ekel und die Unfähigkeit, damit umzugehen. Und wenn man das
Ja.
nicht hat, wenn man dann entweder vielleicht einfach zufälligerweise, glücklicherweise, das nicht so hat, oder man sich hineinversetzen kann,
Ja.
sich selbst vorstellen kann in der Situation, dann ist vieles möglich. Und was nicht ist, was nicht geht, da kann man und muss man auch dann andere
Hilfe.
Menschen,
Ja.
professionelle Personen bitten, es zu
Ja.
übernehmen.
Kann man ja
Das
machen.
ist, kann man ja machen.
Man kann sagen, zum Pflegedienst würden Sie bitte auch mittags und abends kommen, ihn umziehen oder so. Das kostet dann einfach ein bisschen mehr oder man dezimiert die Dauer der morgendlichen Wäsche oder man lässt es
Ja.
weg. Das ist machbar. Es ist eigentlich, die Schwestern sagen zu uns, sehr häufig ist es hier, dass die Angehörigen das Pflegegeld kassieren, aber arbeiten gehen und der Pflegedienst der einzige Mensch ist, der morgens Guten Morgen sagt und Frühstück und ein bisschen da sitzt. Und die sind ganz einsam, die Menschen. Und das Pflegegeld wird überhaupt nicht genutzt, um den Tag schön zu machen für denjenigen. Ein bisschen menschlicher Kontakt, der wird in manchen nicht gewährt, weil sie dieses Pflegegeld für sich sparen wollen. Also das ist sowas ganz Schlimmes, was ich da so höre, ja.
Nee, das
Es
ist
ist
furchtbar.
ja
Das
möglich.
kenne
Es
ich,
gibt
ja.
ja dieses Pflegegeld für so eine Handreichung. Und wenn es wirklich bloß manche sagen, die wollen einfach nur mal, dass jemand mal kurz da sitzt, mal guckt, ob die Windel vielleicht gewechselt wird. Oder manche freuen sich ja schon, dass sie Diabetes haben, damit nämlich die Schwester kommt und immer Insulin spritzt. Also so weit geht es ja, um nicht allein zu sein. Nicht allein sein. Ja.
Ich
Wenn man
würde
so
jetzt
pflegt.
gerne auf zwei Motti Ihres Buches eingehen. Eines steht ganz am Anfang, und das haben Sie zitiert, und eines habe ich so aus der Mitte genommen, und das haben Sie selber formuliert. Ich sage das mal, das biblische Motto, das Sie dem Ihrem Stundenbuch vorangestellt haben aus der Bergpredigt, darum sorgt nicht um den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Jesus in der Bergpredigt, in der alten Luther-Übersetzung. Und ich stelle mal
Damit die
eine.
Tränen kommen. Das ist so wahr, ja.
Ja, und Sie haben es aber doch, oder ich will dich fragen, so für sich übersetzt, ein ganz kurzes Kapitelchen oder Abschnitt in Ihrem Buch lautet so: Dies ist unsere nächste Lebensaufgabe, annehmen, kreatürlich leben, Wärme auf der Haut, verlass mich nicht. Und ich fand, beides fügt sich schön zusammen. Ihr eigenes, sehr wirklich mottohaft zusammengekürztes Bild von dem, was unsere nächste Lebensaufgabe jetzt an diesem Tag ist, und dem biblischen Wort
Jeden
sich
Tag,
jeden
jeden
Tag.
Tag, ja, jeden Tag. Wenn ich noch mal die eine Antwort ganz kurz geben kann, weil ich die nämlich vorhin leider durch mein meanderndes Antworten nicht gegeben habe, wie das eigentlich zum Untertitel Stundenbuch der Liebe kommt. Es ist so gewesen, dass ich ja dieses Buch nun immer phasenweise schrieb und auch aus der Vergangenheit was reinnahm und dann aber immerzu schon literarisch schrieb. Ich habe nicht keine Tagebuchaufzeichnung, weil es war alles immer schon so verdichtet in meinem Kopf. Ich habe ja dauernd darüber nachgedacht. Ich konnte ja nur abends und nachts schreiben, tags also nicht. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich von 0 Uhr bis 24 Uhr, das kam von der 24-Stunden-Pflege, den Vorschlag machte meiner Lektorin, ich kann ja für jeden Tag, dann sind es 24 Kapitel, von 0 bis 24 Uhr dann wieder was reinschreiben. Dann ist das Buch so wie jede Stunde. Dann habe ich angefangen und dann dachte ich, nee, manchmal schlafe ich ja auch. Also dann kam für 2 Uhr und 3 Uhr nichts, aber dachte ich, na, schreibst du doch was, dann 3:30 gehst du ja spätestens ins Bett. Bloß um 7 muss ich ja wieder aufstehen. Also dann habe ich immer für 4 und 5 nichts wahrheitsgemäß gehabt. Und das habe ich hingeschickt, nicht? Diesen Entwurf, was dann alles da reinpassen könnte. Und dann hat sie gesagt, das erinnert mich eigentlich so an ein Stundenbuch. Wir könnten doch eigentlich das als Untertitel Stundenbuch nennen. Und dann habe ich mir das angeguckt im Lexikon. Was sind denn diese Stundenbücher? Sind die denn eigentlich ganz genau nach Stunden? Und die sind nämlich nicht genau nach Stunden. Da war ich derartig begeistert, dass ich das nehmen darf, eigentlich als meiner Vorfahren, ja, als eine Idee und was Wunderbares. Der Vorgänger, in den vorigen Jahrhunderten, dann dachte ich, na gut, der Umschlag ist wunderbar, zwischendurch sind keine Illustrationen. Aber dann war ich völlig befreit von dem Zwang, für jede Stunde was zu jeder Stunde was zuzuordnen. Und dann sind wir noch auf die Idee gekommen, das kann jetzt sein, dass ich das wieder war, Stundenbuch der Liebe zu nennen. Weil es so ist, es ist ein Stundenbuch der Liebe. Und dann weiß ich natürlich wieder nicht, was die Stundenbücher damals waren. Ich glaube, das waren christliche Sachen, nicht? Viel
Waren
Christ, wenn
eigentlich
auch viel.
waren es ursprünglich Gebetbücher für
Ja.
Laien, die sich orientierten an den Stundengebeten, die in dem klösterlichen Leben entstanden sind.
Die ja nicht so oft, so häufig waren die ja nicht? Drei,
Genau,
viermal am
alle
Tag.
drei, sechs Stunden, drei, vier, fünf Stunden so
Ja.
ungefähr. Also
Ja.
eine Rhythmisierung des Tages durch
Ja.
unterschiedliche Gebete.
Ja. Und da, als das da war, dann diese Idee, ja. Das ist ja immer beim Schreiben so, wenn man jetzt nicht tagebuchartig oder irgendwas, eine durchgehende Handlung oder so, man muss es doch organisieren. Es muss auch für den Leser, die Leserin muss auch deutlich werden, wie ist eigentlich dieses Buch strukturiert? Ist das hier eigentlich zufällig, dass das hier steht? Und dann erkennen dann viele, das hoffe ich, dass es eben strukturiert ist. Und ich habe mir auch eine ganz genaue Zeichnung gemacht, was nun wohin kommt. Das mache ich immer bei Sachen. Und dann wusste ich, aha, und ich muss ja gar nicht jede Stunde, das kann ich also, und ein Stundenbuch ist eine Strukturierung, die sagt, es ist auch ein bisschen was Religiöses, allein durch den Untertitel. Also dann war es eigentlich klar. Dann war sozusagen die Tür offen für die Struktur. Oder die Struktur hat dann die Tür geöffnet, dass es dann so reinfloss. Das war eigentlich ziemlich Organisch, muss ich sagen. Ich habe es dann ganz organisch geschrieben.
Das bringt mich, wo wir jetzt schon bei der Struktur und bei der Form sind, bringt das mich auf eine andere Frage und Beobachtung, nämlich nicht zur Struktur, sondern zur Form ihrer Sprache. Und die, da fällt einem sofort auf eine besondere Einfachheit, also einfache Sätze. Ein Kritiker von der FAZ, den ich sehr schätze, Marc Simons, hat vor kurzem geschrieben, der war ganz überrascht. Sie fürchtet sich nicht, sie scheut sich nicht vor ganz einfachen Sätzen zurück. Ich war nicht überrascht und auch nicht, sondern einfach schlicht erfreut, weil ich auch aus ihren vorherigen Büchern das kenne, so eine Ästhetik des Einfachen, also Sätze, die jetzt nicht auftrumpfen, nicht überkompliziert sind, die gut verständlich sind, genau auf das Wesentliche reduziert, aber eben darin auch schön. Also das Einfache ist ja was anderes als das Simple. Und es ist gar nicht so leicht zu haben. Und manchmal muss man, glaube ich, ziemlich lange weite Wege gehen, bis man dann zu dem einfachen Satz kommt. Vielleicht noch einen Punkt, weil Sie das so schön beschreiben, über einen Pfarrer, der gepredigt hat, ohne Sorge vor Einfachheit, schreiben Sie, weil er sich der Sprache, jetzt in diesem Fall der Sprache Luthers, anvertraut hat.
Weil er auf ihren Wunsch bei ihrer Beerdigung die Trauerrede hält. Das war
Genau.
ganz, ganz berührend für uns alle.
Aber diese Einfachheit aus Vertrauen vor der Sprache, führt mich zu der Frage, wie lange brauchen Sie denn eigentlich und welche Wege gehen Sie, um dann auch einfach zu sprechen über Dinge, die ja gar nicht einfach sind.
Na, ich bin eigentlich immer zu in einem Kanal meines Gehirns am Denken, immer zu am Denken, am Nachdenken, am Bewältigen, am Erschrecken. Das ist auch jetzt in dem Moment so, wenn wir miteinander sprechen, dann denke ich, ach, jetzt hast du das vorhin nicht beantwortet. Kannst du ihn jetzt unterbrechen? Wird er das dann nachher schneiden, den Podcast, oder kann ich das jetzt einfach machen? Dann überlege ich, höre ich gleichzeitig zu, was ich jetzt beantworten soll, dann fällt mir dazu eine Antwort an, und gleichzeitig denke ich immer noch, nicht vergessen, dass, wissen Sie, und so ist es beim Schreiben auch bei mir, dass ich also den ganzen Tag eigentlich läuft immer ein literarischer Text, der läuft immer zu, der läuft. Und wenn ich jetzt weiß, ich kann die nächsten 6 Stunden, die brauche ich nämlich nach vorne, ja, ich brauche 6 Stunden, muss ich mir sagen, ab jetzt wird kein Telefon klingeln, es wird nichts klopfen, es wird, ich kann vollständig aufmachen nach innen, und dann wird mir das sozusagen diktiert. Und das ist aber jetzt wirklich nicht verrückt, ich bin ja nicht psychotisch, sondern das ist das Ergebnis von diesem dauernden Denken. Und ich habe ganz bestimmte Vorstellungen vom Gebrauch der deutschen Sprache, auch beim Sprechen, ja. Mir ist bei einem, ich wurde hier einfach mal von einem Journalisten gefragt nach meiner Meinung. Das war am Bahnhof Bad Klein. Das war das einjährige, da war gerade ein Jahr vorher, war dieses schreckliche Unglück passiert. Da ist von der GSG 9 einer erschossen worden, und das andere war der Wolfgang Grams. Der ist auch zu Tode
Ein
gekommen an einem
RAF-Terrorist
RAF
oder
und so. Das
der.
war ja alles hier in Bad Klein. Und da hatten die zum Gedenken an diesen Vorfall da Kränze hingelegt. Das stand in der Zeitung. Ich bin hin und wollte für diesen GSG 9 Mann auch Blumen hinlegen. Und da stand ein Journalist und hat sich vorgestellt als ein Journalist einer großen Hamburger Zeitung. Will ich jetzt mal gar nicht Werbung machen. Und hat mich nach meiner Meinung gefragt. Ich war die Einzige, die da stand. Dann kam noch ein Ehepaar mit einem kleinen Kind. Also da waren nicht übermäßig viel Blumen. Ich habe meine Blumen dahin gelegt, und da fragte er mich. Und da habe ich geantwortet, und da hat er gesagt, Sie sprechen ja wie gedruckt. Was sind Sie denn von Beruf? Und da habe ich gesagt, ich bin Schriftstellerin. Und da hat er gesagt, dann kann ich Ihre Antwort jetzt nicht nehmen. Ja, so kann er nicht verwenden. Und ich will damit sagen, das ist auch jetzt so. Ich kontrolliere dauernd immerzu, wirst du auch hier nicht einen Nebensatz nehmen, auf den du jetzt nicht zurückkommst, oder wo bleibt jetzt das Verb, und so. Und dann weiß ich ganz genau, habe ich Vorstellungen vom Rhythmus eines Satzes. Und mir ist auch am Anfang gesagt worden, als ich begann zu schreiben, Eigentlich sind das alles Prosagedichte, hat mir einer gesagt, ein Lektor. Hat mir auch
Ja.
Strottmatter gesagt. Das ist eigentlich sind es, wo es nicht so sehr auf den Inhalt, also wo es sehr, sehr stark auf die Form ankommt. Und ich kann einfach Sätze nicht ertragen, die dann länger als die Zeile sind, die ich habe auf dem Computer. Dann nehme ich Adjektive raus und dann denke ich, na, jetzt machst du einen neuen Absatz. Und da habe ich natürlich immer sofort, auch bei dem Tscharow-Buch, habe ich was auf den Deckel gekriegt, weil ich von der ganz netten Lektorin, jetzt bei Kiepenheuer und Witsch, die sagte, ja, sie haben jetzt da einen neuen Satz wieder genommen. Und ich habe gesagt, ja, aber der einen ganzen Gedanken eigentlich beinhaltet, da habe ich aber die ganzen anderen Sätze weggenommen, ja. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für eine Schriftstellerin, ich erkläre ja dann auch kaum was. Insofern ist es,
Ja,
hat es was von Lyrik.
ich habe zwei Assoziationen. Einmal habe ich mich mal, ich habe mich häufiger unterhalten mit einem Lyriker, den ich sehr interessant finde und auch sympathisch, Christian Lehnert, auch evangelischer Theologe, der mir einfach mal erklärte, Gedichte schreiben ist keine literarische Arbeit, sondern eine Lebensform. Also es gibt eine bestimmte Lebensform, aus der dann nicht organisch, das ist schon anstrengend, aber doch in gewisser Weise literarisch, logisch Gedichte herausfließen. Das ist eine Lebensform.
Der
So
Verkürzung,
ähnlich,
der Verdichtung.
genau. Und die läuft, hat aber damit zu tun, dass man eben eine bestimmte Form des Lebens wählt, wo man Eindrücke aufnimmt, in sich verarbeitet, verdichtet und dann in einer bestimmten auch Stille, auch zu dem Buch gehört, glaube ich, auch so eine gewisse Ruhe und Stille, dann schreibt. Und das Zweite ist, damit noch mal eine andere Assoziation, damit man nicht den Eindruck bekommt, das ist jetzt nur ganz, ganz furchtbar viel anstrengende Gehirnarbeit, die Sie leisten. Ich habe den Eindruck beim Lesen, Ihre einfache Sprache hat auch etwas Musikalisches. Das hat sich beim Lesen Ihres neuen Buches bei mir so eingestellt. Ich habe ihr die Fahnen vom heutigen Tag gelesen, bei einer ganz, ganz langen Zugfahrt. Und um da diese ganzen Außengeräusche ein bisschen abzudimmen, habe ich mir von Mendelssohn Bartholdy die Lieder ohne Worte dazu geholt,
Oh, das ist schön.
zufälligerweise. Und ein bisschen, dann hat Spotify noch ein bisschen Funny Mendelssohn dazu getan. Und das passte eigentlich ganz schön, weil es so eine auch sehr konzentrierte, einfache Musik ist, die aber eben dann hochkomplex ist und aber auch so einen inneren Raum eröffnet. Das war eigentlich meistens nervt das ja auch, wenn man dann noch so ein anderes Erlebnis hat beim Lesen eines Textes, da hat es gepasst. Aber da habe ich mich gefragt, na, die Schubert, ob sie beim Schreiben Musik hört oder gerade nicht, oder ob sie ihre Sätze auch manchmal vielleicht summt, weil es gibt schon so eine Musikalität bei ihren Sätzen.
Ja, also ich höre keine Musik, das muss ganz still sein und außerdem habe ich Vorhänge, die ziehe ich alle zu. Also es darf überhaupt kein Außenreiz kommen. Darum bin ich auch gar nicht traurig, dass ich am Tag nicht schreiben kann, durch die Pflege bedingt nicht schreiben kann, sondern ich schreibe, wenn es dunkel ist. Und dann ist es wirklich zu. Die Welt ist dann draußen. Und das ist ganz in mir. Und ich habe aber ich höre unglaublich gern und viel Musik. Also ich höre immer Bach. Und als ich 60 wurde, haben sie, was wollen wir dir schenken? Und so, da habe ich mir immer gewünscht, alte Musik, noch ältere als Bach. Und die alten Instrumente und so dieses ganz einfache, diese wunderbare Klarheit. Also ich kann romantische Musik, darum habe ich eben bei Mendelssohn schon ein bisschen in Schreck gekriegt. Ich kann auch Wagner nicht aushalten. Also es gibt Musik, aber dann geht es wieder mit der Zwölftonmusik los. Also alles, was man auch konstruieren kann, Alban Berg, Schönberg, also das ist wieder. Da komme ich wieder, da kann ich wieder ran. Alles, was mich nicht überwältigen will, Musik, die wirklich klug ist und die konstruiert ist und so, das ist unglaublich gut. Und ich durfte mir bei einer Radiosendung, ich glaube, es war Deutschlandsender Kultur, durfte ich mir Musik aussuchen, weil das immer mit Musik ist. Und da habe ich natürlich als erstes Nathalie Stutzmann genommen, die hat dann gesungen, Erbarme dich. Das ist natürlich wunderbar. Aber dann auch dann mit der Argerich zusammen, dann Klavierkompositionen von Bach und so. Also, oh, das, wenn es ganz klar ist, das ist wunderbar. Das, ja. Da denke ich auch, Bach war nicht überwältigt von dem, was er machte, sondern er hat es eben ganz gut gemacht und hat ja unter jedes geschrieben zur Ehre Gottes, ne? Hat Bach
Ja.
jedes so beendet. Das war seine Signatur, ja.
Liebe Frau Schubert, ich komme zum Schluss. Die Leute sollen ja noch Zeit haben, dann Bücher zu lesen und nicht nur Podcasts zu hören. Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben über den heutigen Tag, Ihre jetzige Situation. Das Buch ist fertig, geht hinaus in der Welt. Sie sind aber immer noch in Neumetteln, und in dieser Situation. Wie geht es Ihnen jetzt damit, wo Sie das, worin Sie selber ja noch sind, als Buch hinaus in die Welt senden?
Na, unheimlich gut geht mir das. Ich kann nach Monaten wieder schlafen. Und ich habe zwar die ganzen Monate vorher auch zu meinem Mann gesagt, du, ich habe manchmal nur noch 38 Puls und ich schwanke hier und bitte, bitte nur bei ganz wichtigen Sachen mich wecken. Und so, das hat er aber dann doch nicht gemacht. Und zwar, weil ich nicht anwesend war. Ich war einfach durch das Schreiben, das war ja meine Rettung. Und da war ich immer, auch zum Beispiel, immer schon so ein bisschen weg. Er hat ja dann auch gedacht, ich bin zwei oder drei Frauen. Da dachte ich, eigentlich hat er recht. Ich bin nicht ganz da. Und jetzt ist das Buch da und jetzt lässt er mich schlafen. Und ich habe heute schon wieder 6 Stunden geschlafen, hintereinander. Ich kann es gar nicht fassen. Ich stehe, ich wache auf, da ist es 5:30. Ich denke, es gibt's doch nicht. Ich habe von 11:30, da bis dann habe ich gelesen und um 5:30 wachst du auf. Du hast 6 Stunden geschlafen. Das habe ich seit, ich weiß nicht, Jahre fast nicht so lange geschlafen. Also ich bin im Ganzen viel ausgeglichener und mein Mann hat seinen Humor wiedergefunden. Die Leute, die uns besuchen, also ich rede gerade von dem Hannoveraner Pastorenehepaar, die hier waren vorgestern, die haben gesagt, er hat ja Humor und wir haben gedacht, nach der Lektüre des Buches müsste er vielleicht ganz abwesend sein oder so. Also es geht ihm auch gut, dass ich jetzt nicht schreibe. Und ja,
Okay.
aber ich musste das erstmal, aber das ist ein kurzes Interregnum. Also es fängt schon wieder an zu diktieren. Und im Moment ist ja nun kein direkter Abgabetermin, aber der Verlag erwartet schon, dass ich den Vertrag, den ich ja unterbrochen habe, doch erfülle. Also im nächsten Jahr muss ich das dann schon fertig haben. Und da bin ich jetzt schon sehr bei den Frauen am Ende des 19. Jahrhunderts. Da muss ich mich ganz doll einlesen in das wilhelminische Denken, in die Erziehung. Und da wusste ich gar nicht, hat meine Großmutter mir immer erzählt, wir durften ja gar nicht, wenn wir heiraten, durften wir ja nicht weiterarbeiten als Lehrerinnen. Und aus diesem Grunde musste man sich schon ganz genau überlegen, wen man nun heiratet. Sie musste aufhören zu arbeiten. Das wusste sie. Und sie hat unheimlich gerne, war sie Lehrerin. Hat sie 1913 geheiratet. Der musste ganz viele Bedingungen erfüllen, mein Großvater, weil sie ja nun wusste, das ist der jetzt, da kann ich jetzt, der muss meine ganze Schülerschaft ersetzen, der muss alles ersetzen, weil ich jetzt nicht mehr weiter arbeiten kann. Das sind so Sachen, die sind natürlich uns jetzt völlig fremd, nicht? Völlig andere, völlig sowas alles. Und dann war ich im vergangenen Jahr im Zuge der Lesung in dem Archiv der deutschen Frauenbewegung, das war auch toll. Da habe ich gedacht, aha, da wirst du mal dann da vielleicht recherchieren und so das. Also ich bin jetzt zurzeit so in so einer, sagen wir mal, generationsübergreifenden Denke drin, ja.
Okay.
Das ist mein Auffangbecken, dass ich wieder
Sehr
weiß, ich
schön.
kann wieder abtauchen, ja.
Dann freue ich mich sehr, dass Sie jetzt ein bisschen also zwischen den Arbeiten sind. Einerseits ein wunderbares Buch beendet haben, der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, das ich nur empfehlen kann. Und wenn man das durch hat, die davor auch. Und während man das alles liest, werden Sie dann irgendwann wieder abtauchen ins richtige Schreiben über Ihre Großmutter. Darauf freue ich mich schon sehr. Aber
Zwei
erstmal bin ich
Großmütter, übrigens die
die
beiden.
beiden Großmütter, genau, die beiden
Klärchen und
Großmütter.
Wilhelmine, ja.
Ich bin gespannt. Und danke Ihnen herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und bitte Sie, Ihren Mann zu grüßen.
Dankeschön. Danke.